Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit dem Schluss des Romans Pi mal Daumen von Alina Bronski. Die letzte Folge zeigt nochmal, was den Roman auszeichnet und so liebenswert macht, denn die Autorin verfolgt kein pädagogisches Programm. Aus dem kontaktscheuen Oskar wird am Ende kein soziales Wesen und Moni avanciert auch nicht zur Spitzenforscherin. Aber beide erkennen, was sie aneinander haben. Ein zugewandtes Gegenüber, das ihre Eigenheiten akzeptiert. Und da wären auch noch ein paar ungeklärte Fragen, die im Raum stehen. Wird Moni ihr Studium bestehen? Was ist das Geheimnis von Daniel Johansson? Und was ist mit Monis Bruder Jan passiert? Hören Sie noch einmal Fabian Busch.
Obwohl ich bildhafte Sprache verabscheute, ließ es sich nicht anders sagen. Dass Daniel Johansson kurz nach dem Faustvorfall Moni anbot, ihre Bachelorarbeit bei ihm zu schreiben, schlug wie eine Bombe ein. Im Fachbereich, in der Universität und noch mehr in meinem Herzen. Sie hat zu viel Kaffee mit ihm getrunken, sagte ich zu Herbst in seinem winzigen Büro. Glauben Sie, er hat ihr etwas in das Heißgetränk gemischt? Unwahrscheinlich. Herbst rotierte auf seinem Stuhl wie ein hyperaktiver Achtklässler und hypnotisierte die Magnolie vor seinem Fenster. Dann ist das alles meine Schuld, sagte ich. Ich habe ihn in den Himmel gelobt. Sie vertraut mir in allem. Ich bin ihr Mentor und ihre absolute Autorität. Sie hat beschlossen, meinen Kindheitstraum zu leben. Ich werde aus Ihrem Problem nicht schlau. Herbst machte eine halbe Drehung. Sind Sie neidisch? Ich bin desorientiert, sagte ich. Daniel Johansson ist nicht der, für den ich ihn immer gehalten habe. Er ist zumindest eventuell ein Betrüger. Aber Sie halten mich davon ab, diesen Verdacht öffentlich zu machen. Herbst versenkte die Finger in seinem ergrauten Haar und beugte sich erneut über das Blatt aus Jan Kosinskis Mappe, das ich ihm kopiert und bereits vor 2 Wochen mitgebracht hatte. »Sie hatten viele Tage Zeit, diese brillante Argumentation anzustarren«, sagte ich. »Sie sehen doch, dass ich recht habe.« Herbst schüttelte wie schon in der Woche zuvor leicht den Kopf. »Ich verstehe lange nicht alles«, sagte er. »Aber dafür kenne ich mich mit Daniels Forschung gut aus. Ich sehe Parallelen in der Argumentation, aber auch einen komplett anderen Zugang.« »Es kann nicht sein, dass Sie da nicht noch mehr sehen«, sagte ich. »Die Aussagen haben die gleiche Farbe und die gleiche Melodie wie Johansens wichtigste Veröffentlichung. Es ist geistiger Diebstahl. Ich sollte ihn zur Anklage bringen.«
»Wissen Sie eigentlich, dass die L'Hôpital-Regel gar nicht von de L'Hôpital selbst formuliert wurde?« fragte Herbst.
»Sondern?« fragte ich misstrauisch.
»Angeblich hat de L'Hôpital sie Johann Bernouilli abgekauft.«
Herbst schmunzelte. »Das ist skandalös«, sagte ich entsetzt. »Wollen Sie damit sagen, dass auch Johansson für Ideen bezahlt hat? Dann hat er die Medaille erst recht nicht verdient.«
»Nicht einmal annähernd will ich so etwas sagen.«
Herbst sah mich mit einem so müden Blick an, dass mir ungemütlich wurde.
»Ich will sagen, wir wissen zu wenig, um uns voreilig mit solchen Behauptungen lächerlich zu machen. Und wenn ich wir sage, meine ich Sie. Es scheint bei Ihnen irgendetwas Persönliches dahinter zu stecken, aber meine große Empfehlung, lassen Sie los. Bedenken Sie, dass ich in diesem Fall Zeuge der Verteidigung bin. Ich kenne Daniel, seit er 16 ist. Ich habe ihn unterrichtet. Er war eine große Begabung.«
»Was ist mit Jan Kosinski? Können Sie sich an ihn überhaupt erinnern?«
Herbst rieb sich die Augen. »Ich mache mir Vorwürfe, dass ich damals so wenig mitgekriegt habe. Ich war in meinen 20ern, als ich abgeordnet wurde, einen kleinen Kreis der Hochbegabten am Kolmogorow-Gymnasium zusätzlich zu unterrichten. Ich war frisch promoviert, neu in einem fremden Land, zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Johansson hat es mir leicht gemacht.«
»Können Sie sich wenigstens an Moni erinnern?« fragte ich. »Dunkle Zöpfe und ein karierter Rock?« Herbst lächelte traurig.
»Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mich wunderte, was macht ein Mädchen in dieser Gruppe? Dann wurde mir erklärt, dass sie nur ihren Bruder begleitet.
Sonst nichts?
Sie werden sich in 40 Jahren nicht mehr an mich erinnern«, sagte Herbst.
»Da irren Sie sich«, sagte ich. »Außerdem finden Sie es doch auch nicht gut, dass Moni bei Johansson schreibt.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
Eine Drehung und Herbst war nur noch von schräg hinten zu sehen. »Das riecht man doch kilometerweit«, sagte ich. »Sie hassen es. Sie ärgern sich schwarz, sprechen es aber nicht aus. Wollten Sie, dass Moni bei Ihnen schreibt? Sind Sie vielleicht neidisch? Gönnen Sie es ihr vielleicht nicht?
Ja, ja und doch, sagte Herbst. Aber vor allem weiß ich, wie diese Sache leider enden wird.
Obwohl ich erwartet hatte, dass Moni ab jetzt ständig mit Johansen Kaffee trinken würde, um sich über die Inhalte der Abschlussarbeit zu verständigen, verließ sie ihr Zimmer selten. Und wenn, dann nur, um in die Bib zu gehen. Wenn ich dann die Tür zu ihrem Zimmer öffnete und einen Blick hineinwarf, fand ich aufgeschlagene, vergilbte Werke vor, ein deutsch-englisches Wörterbuch, irgendwelche Blätter mit Notizen. Moni wirkte nicht einmal annähernd so glücklich, wie sie in dieser Phase meiner Meinung nach hätte sein sollen. Ich kannte sie bereits schlaflos und überarbeitet, mit benebeltem Blick aus blutunterlaufenen Augen und verworrenem Haar, das ihr in die Stirn fiel. Aber so kannte ich sie noch nicht. Ihr Gesicht hatte einen neuen Grauton angenommen und wirkte, als wäre es plötzlich einer erhöhten Schwerkraft ausgesetzt, die alles herunterzog. »Was ist los?«, fragte ich bei der nächsten Begegnung in der Küche. »Bist du krank?« Moni drehte sich zu mir. Ihre Unterlippe zitterte.
»Ich habe mich hoffnungslos überschätzt, Kleiner. Ich schaffe es nicht. Ich verstehe nicht einmal annähernd, was ich machen soll. Was soll ich nur tun?«
»Selber schuld«, wollte ich antworten, aber schon waren ihre Arme um mich geschlungen. Ihr Kopf lag auf meiner Schulter, meine Hand klopfte auf ihren Rücken. Es stellte sich heraus, dass Monis Schwierigkeiten nicht nur durch ihre unausgereiften Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten begründet waren. Statt einer Aufgabenstellung und einer Literaturliste hatte Johansen ihr die Titel von 3 alten Büchern genannt, die es nur noch antiquarisch in englischer Sprache gab. »Warum gehst du nicht mit ihm Kaffee trinken und all das besprechen?«, fragte ich. »Er ist dein Betreuer.« Moni blinzelte.
»Er ist wieder in Kalifornien.«
Irgendetwas verschob sich in meiner visuellen Wahrnehmung. Ich hatte keine Frau in den Wechseljahren mehr vor mir, sondern ein Mädchen mit Zöpfen, das 2 Schulranzen gleichzeitig zu schultern versuchte, während ein jugendlicher Johansen mit Jan Kosinskis Aufzeichnung, begleitet von einer triumphalen Melodie der untergehenden Sonne, entgegenritt. Ich blinzelte das Bild weg. »Professor Herbst soll dir helfen.« Moni wurde rot. »Er ist sauer.« Ich war wieder im Kindergarten und das dumme Mädchen mit den dunklen Zöpfen war zu trotzig und stolz, um Hilfe anzunehmen. Ich hob die 3 empfohlenen Lektüren vom Boden auf und schlug sie gleichzeitig auf. »Ich lese sie und erkläre dir auf Deutsch, was drinsteht«, sagte ich.
»Das musst du nicht«, sagte Moni.
»Natürlich muss ich das. Du hast nur noch eine sehr begrenzte Lebenserwartung, wogegen ich mit hoher Wahrscheinlichkeit unsterblich bin.« Sie wollte Johansen nicht einmal mit Nachfragen belästigen, weil er angeblich ein vielbeschäftigter Mann war. Bei der einzigen Besprechung, die wegen der Zeitverschiebung in der Nacht online stattgefunden hatte, hatten Moni und Johansen offensichtlich nur über Johansens gerade überstandene Magenverstimmung geredet. »Hast du ihm wenigstens deine Fragen gestellt?« Moni sah beschämt auf ihren Teller. Sie hatte zu wenig von der Lektüre verstanden, um überhaupt Fragen formulieren zu können. »Habt ihr wenigstens eine Gliederung besprochen?«
»Ich fühle mich wie in der Schule«, sagte Moni.
»Ich dachte, damals hast du nur dumm getan, um sitzen zu bleiben und damit bei deinem Bruder sein zu dürfen und hast in Wirklichkeit alles verstanden.«
»Du denkst so gut von mir«, sagte Moni.
»Soll ich jetzt deine Abschlussarbeit ganz allein schreiben? Hast du nichts Besseres zu tun?« Ich hatte tatsächlich gerade nichts Besseres, vor allem nichts Spannenderes zu tun. Ich hätte mich auch längst für meine eigene Abschlussarbeit anmelden können. Stattdessen versuchte ich, die Melodie von Jan Kosinskis Beweisführung nachzusingen. In der Zwischenzeit saß ich mit einem halben Dutzend Menschen in Nischenvorlesungen, in denen ich besonders gut nachdenken konnte, und pfiff leise vor mich hin. Die erworbenen Leistungspunkte häuften sich in meinem elektronischen Notenverzeichnis wie Bonusmeilen, nur dass sie nicht verfielen, wenn ich auf die Idee kommen sollte, sie gegen eine Prämie in Form eines Abschlusses einzutauschen. »Wenn du irgendwann zum Promovieren nach Australien ziehst, kann ich mein Studium immer noch abschließen«, sagte ich zu Moni. Ich wollte sie mit diesem Scherz aufbauen, weil mir ihre Verzweiflung nicht gefiel. Ich wollte nicht, dass sie wieder kaputt ging, nachdem ich sie so mühsam wieder zusammengesetzt hatte. Mir war klar, dass ich bei dieser Aufgabe Unterstützung benötigte. Ich ging erneut in Herbsts Sprechstunde und bat ihn, auf seinen früheren Schüler einzuwirken, der trotz seiner inländischen, akademischen Verpflichtungen so gern verreiste. Herbst drehte sich in seinem Stuhl und sah aus dem Fenster. »Sind Sie immer noch beleidigt?«, fragte ich. »Weil Moni sich für einen jüngeren Betreuer entschieden hat?«
»Und wen schon?«
Mir war nicht entgangen, dass Herbst nach wie vor die Kopie von Jans Argumentation auf seinem Schreibtisch liegen hatte.
»Ich bin ein Mensch
und habe Gefühle. Ich dachte, ich hätte keine, sagte ich. Aber dann musste ich gestern mit meinem Freund Pfannkuchen für seine kleinen Brüder backen und ihm dann auch noch beim Windelwechsel helfen, weil ich mich dafür verantwortlich fühle, dass seine Großmutter nicht mehr als solche funktioniert. Ich bin kaputt. Darf ich zum Ausgleich wenigstens zur Polizei oder zum Hochschulpräsidenten gehen und Johansen wegen geistigen Diebstahls anzeigen?
Versuchen Sie es doch, erwiderte Herbst. Das wird für alle ein großer Spaß.
Wenn er so gallig war, hatte ich keine Freude an seinen Ratschlägen. Ich schrieb Johansen von Monis Uni-Mail-Adresse, sie hatte überall dasselbe Passwort, nachdem ich gesehen hatte, dass er 6 ihrer Nachrichten unbeantwortet gelassen hatte. Ich legte einen Termin für eine Online-Besprechung fest und unterschrieb mit meinem Namen. Trotzdem erschrak Johansen sichtlich, als er mich zur vereinbarten Zeit auf seinem Bildschirm sah. Ich musste ihn erst beruhigen, dass er nicht aus Versehen im falschen Videocall gelandet war.
»Ich habe Sie für einen Deepfake gehalten«, stammelte er.
»Sie brauchen mir nicht zu schmeicheln«, sagte ich. »Mein Onkel lässt Sie herzlich grüßen.« Ich hatte mich extra bei ihm versichert, dass ich das zu jedermann sagen durfte, ob er die Person kannte oder nicht. Onkel Magnus war nicht geizig mit seinen Grüßen. Dann ging ich zur Tagesordnung über. »Warum betreuen Sie Moni nicht anständig? Es ist Ihre Pflicht. Sie haben sich dazu bereit erklärt. Sie sind Ihr Hauptprüfer.«
»Diese Situation ist etwas absurd«, sagte Johansen. »Passt denn gar niemand auf Sie auf?«
»Sie werden lachen, aber ich bin inzwischen volljährig und habe nicht einmal einen Vormund«, sagte ich. Daniel Johansen schlug sich die Hände vors Gesicht. Es war eine Geste, die Menschen gern in meiner Anwesenheit gebrauchten. Die hohe Auflösung meines Bildschirms vermittelte einen guten Eindruck von seinen sonnengeblichenen langen Haaren, der gleichmäßigen Bräune, die vom schneeweißen Hemd betont wurde. Vielleicht war er die ganze Zeit am Surfen.
»Sie machen mich fertig«, sagte Johansen.
»Wenn Sie nur wüssten«, erwiderte ich. Am nächsten Morgen legte mir Moni die stichwortartige Gliederung vor, die Johansen ihr per Mail geschickt hatte. »Geht doch«, sagte ich. Inzwischen verstand ich auch die Aufgabenstellung. Es ging darum, die bereits bekannten 6 vierdimensionalen hochsymmetrischen Polytope nach einem historischen Schema zu klassifizieren und mit einem aktuellen zu vergleichen. Plötzlich wusste ich genau, wie es gehen sollte. Mehr noch, Moni wusste es auch. Jans Melodie spielte ohrenbetäubend in meinen Ohren, als ich Stunde für Stunde, Tag für Tag Moni beim Eintippen des Textes zusah und kluge Kommentare beisteuerte. Justin kam vorbei, um uns beim Zeichnen der Graphen zu helfen. Ich war sicher, dass Moni sein Hilfsangebot nur um des Familienfriedens willen akzeptiert hatte, etwa so, wie sie Keanu überschwänglich lobte, wenn er eine Gabel benutzte. Es hatte irgendetwas mit Pädagogik zu tun. Als ich herausstellte, dass Justin nicht nur spielend mit dynamischer Geometriesoftware umgehen konnte, sondern auch die Basics von Python beherrschte, wurde ich sauer. »Du hast mir gesagt, du kannst nichts und willst sowieso nur Rapper werden.« Ich fühlte mich auf den Arm genommen.
»Das war ein Zitat, Einstein.«
Justin saß an meinem Computer und ließ schwindelerregend rasch Pfeile und Muster entstehen, verschob sie und färbte sie um.
»Wer hat dir das beigebracht?« »Ein indischer Dude auf YouTube.«
»Du hast mich die ganze Zeit angelogen«, sagte ich fassungslos. »Du handelst in Wirklichkeit gar nicht mit Drogen und bist auch kein Ladendieb.«
»Das hast du doch nicht wirklich geglaubt.«
Justin löschte sein Bild und begann von vorn.
»Doch.
Warum willst du unbedingt, dass ich dumm bin?«
»Ich will das nicht«, sagte ich. »Ich meine nur, es wäre mir irgendwie egal.«
Justin prustete. Für einen Moment kam es mir vor, als hätten sich seine ganzen Graphen auf meinem Bildschirm zu einem pochenden Herzen zusammengefügt. Dann löschte er auch dieses Bild. Eine Woche vor Abgabe hatten wir die erste Fassung der Abschlussarbeit fertig. Moni schickte sie an Daniel Johansen, damit er sie, wie allgemein üblich, vor der eigentlichen Abgabe durchsehen und Verbesserungen einbringen konnte. Als sie auf Senden geklickt hatte, schlief ich augenblicklich auf der Couch ein. Daniel Johansen meldete sich 2 Tage vor Ablauf der Abgabefrist mit der Antwort: »Okay.«
»Was meint er damit?«
Moni hatte immer noch rote Augen von den vergangenen Nachtschichten.
»Keine Ahnung.«
Ich öffnete den Dateianhang mit der Arbeit, den Johansen mitgesandt hatte, und suchte sie nach Korrekturhinweisen ab. Ich fand nichts. Es war genau die ursprüngliche, unkommentierte Version, die Moni in meinem Beisein verschickt hatte.
»Muss ich gar nichts mehr verbessern? Kann es sein, dass wir jetzt fertig sind?« fragte Moni ratlos.
»Kann eigentlich nicht sein«, sagte ich. »Ist aber so. Wir gingen zusammen zum Copyshop, um die Arbeit vorschriftsgemäß in 3 Exemplaren auszudrucken und binden zu lassen. Moni suchte lange nach der geeigneten Farbe, entschied sich nach längerer Rücksprache mit allen Beteiligten für ein leuchtendes Rosarot und nahm die gebundene Arbeit ehrfürchtig entgegen.
»Das stammt von mir«, sagte sie mit feuchten Augen.
»Und ein bisschen von mir«, sagte ich. »Wenigstens bei diesem Werk warst du nicht alleinerziehend.«
Justin und ich warteten auf der Straße, während Moni die Abschlussarbeit im Prüfungsbüro abgab.
»Endlich ist es vorbei«, sagte Justin. »Dann kriege ich vielleicht meine Großmutter zurück.«
Ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen sollte. Moni kam mit leuchtenden Augen heraus.
»Ich bin fertig«, sagte sie. »Was mache ich jetzt? Soll ich mit euch zwei Hübschen einen Kakao trinken gehen?«
Ich begriff, dass sie dem gleichen Fehler wie Justin aufsaß.
»Du Arme«, sagte ich, »hat dir niemand gesagt, dass du die Arbeit noch verteidigen musst?«
Daniel Johansen kehrte gerade rechtzeitig an die Universität zurück, um die Verteidigung am letzten Tag der erlaubten Frist abzunehmen. Der Fachbereich verschickte per Rundmail eine Einladung, da es sich bei jeder Verteidigung um eine öffentliche Veranstaltung handelte. Ich übte mit Moni ihre Präsentation.
»Ich habe Angst«, wiederholte sie immer wieder. »Was ist, wenn viele Leute kommen und ich einen Blackout habe?«
»Niemand kommt«, sagte ich. »Verteidigungen von Abschlussarbeiten sind das langweiligste der Welt.« Es stellte sich heraus, dass ich mich getäuscht hatte. Der ausgesuchte Seminarraum erwies sich bereits eine halbe Stunde vor Beginn als zu klein. Der nächstgrößere reichte immer noch nicht aus. Statt pünktlich zu beginnen, zogen wir schließlich in einen der Hörsäle um. Daniel Johansen kam herein, als die Zuschauer sich bereits in den Reihen verteilt hatten. Moni stand wie erstarrt an der Tafel. Sie hatte sich schick gemacht und trug einen kurzen roten Rock und eine gepunktete, tief ausgeschnittene Bluse, die aus der Zeit vor unserem Kennenlernen stammen musste. Vor ihr saßen Professoren, Postdocs, studentische Mitarbeiter, Kommilitonen diverser Semester. Manche Gesichter kannte ich gar nicht. Vermutlich hatten sich schon wieder Physiker und Informatiker und das gelehrte Volk gemischt. Herr Kuczynski setzte sich vorsichtig, als drohte der Sitz zu explodieren, in die vorletzte Reihe. Die Tür quietschte und Püppi drängte sich herein, gefolgt von Quentin, der exzessiv an den Nägeln kaute, und Becker, der sich erschrocken umsah. Moni räusperte sich. Die Zuschauer verstummten sofort. Ich kniff die Augen zusammen und stopfte mir die Finger in die Ohren. Als ich die Hände später herunternahm, war es immer noch still. Es war eine geladene, aufmerksame, dichte Ruhe, durch die sich Monis Stimme bewegte wie eine kraftvolle, hinreißende Welle. Der Vortrag dauerte nur eine Viertelstunde, von der ich die ersten Minuten verpasst hatte. Trotzdem war ich so gebannt, als hörte ich ihn zum ersten Mal. Der Applaus fegte mich fast vom Stuhl. »Wir sind doch nicht auf einem Rockkonzert«, dachte ich. Dezentes Klopfen hätte auch gereicht. Ich hätte es vorgezogen, die Geschichte an dieser Stelle zu beenden. Es wäre ein Happy End gewesen. Aber dann trat Daniel Johansen nach vorn. Er hob die Hand, um den Applaus zu beenden. Als Prüfer war er jetzt für die halbstündige Befragung zuständig. »Was genau ist ein Polyeder, Frau Kuczynski?« fragte er freundlich. Moni stockte. »Das weißt du doch«, dachte ich. »Das steht in deiner Arbeit und bildet die Basis deiner Argumentation. Das haben wir geübt.« Moni zitierte die von uns verwendete Definition, die den Begriff Ecken, Kanten und Seitenflächen aufgriff. »Was genau ist eine Ecke?« fragte Daniel Johansen. Moni sah hilflos zu mir rüber. »Ist das nicht offensichtlich?« fragte sie.
»Für mich nicht«, sagte Johansen liebenswürdig. »Bei der Gelegenheit könnten Sie für mich bitte auch einen Punkt definieren.«
Wahrscheinlich war ich der Einzige, der bereits in diesem Moment die Katastrophe erkannte. Jene Katastrophe, die ich unfreiwillig mitverschuldet hatte. Johansen bezog sich auf eine wissenschaftliche Notation, mit der, wie mir siedend heiß klar wurde, weder Moni noch ich uns in den Wochen und Monaten der Bachelorarbeit beschäftigt hatten. Wir hatten uns auf die von ihm empfohlenen Lektüren beschränkt, dort die veralteten historischen Definitionen entnommen, darauf die Argumentation aufgebaut und die von Johansen gerade abgefragten modernen Begriffe als gottgegeben betrachtet. Es war, wie ich plötzlich genau wusste, eine Todsünde der Mathematik. Eine Todsünde, auf die Johansen Moni bei einem der Gespräche sofort hätte hinweisen müssen, anstatt ihre Arbeit durchzuwinken und sie jetzt bloßzustellen. Die Stille im Saal wirkte erdrückend.
»Ich weiß es nicht«, sagte Moni ruhig. Wirklich nicht? Fragte Johansen mitfühlend. Ich wünschte, dass es endlich vorbei wäre. Johansen bohrte weiter. In den Reihen wurde geraunt. Es reicht, sagte Moni. Ihre Stimme klang ein bisschen tot. Wie Sie wünschen, die Prüfungskommission zieht sich zur Beratung zurück. Ich nahm den Platz links neben Moni ein. Es ist meine Schuld, sagte ich. Sie schüttelte den Kopf. Erleichtert sah ich, dass ihre Augen trocken und klar waren. Dieses Studium ist einfach nichts für mich, sagte sie. Unsinn! Wir fuhren gleichzeitig herum. Professor Herbst hatte sich rechts von Moni hingesetzt. Wir sind schreckliche Menschen, sagte er. Aber ich habe euch gewarnt. Moni lächelte. Hast du dir das alles angehört? Vom Anfang bis zum Ende, vorletzte Reihe links. War es sehr schlimm? Herbst nahm ihre Hand. Ja. Johansen öffnete die Seitentür. Frau Kuschinski, bitte kommen Sie. Ich stand auf. Darf ich dabei sein? Wenn die Geprüfte nichts dagegen hat? Ich wünschte, Moni hätte aufgehört zu lächeln. Zwischendurch wurde ihr Lächeln kleiner, aber es war immer noch da, als Johansen ihr sagte, sie habe wesentliche Konzepte nicht verstanden und Pseudowissenschaft betrieben. Ihre ganze Argumentation sei voller falscher Prämissen und Zirkelschlüsse. Sie sei höchstens auf einem populärwissenschaftlichen Niveau interessant. Man könne gar nicht auf Anhieb sagen, an welcher Stelle die größten Logiklücken klafften, weil es so viele seien. »Warum haben Sie es ihr nicht früher gesagt?« rief ich von meinem Platz neben der Tür aus. »Es wäre Ihre Aufgabe als Betreuer gewesen.« »Kleiner«, sagte Moni in meine Richtung, immer noch lächelnd. Johansen beendete seine Rede, faltete die Hände und machte ein bekümmertes Gesicht. »Frau Kuschinski, oder, da wir uns kennen, Monika, ich würde dich mit den größten Bauchschmerzen und einer 4 bestehen lassen, aus Respekt vor deiner Lebenssituation und deiner Familiengeschichte. Da ich allerdings zugleich verpflichtet bin, die akademischen Standards zu achten, wäre mir die Alternative lieber.« Ich merkte selbst nicht, wie ich aufsprang. Ich konnte es keine Sekunde länger für mich behalten. Der Mann, dessen Porträt immer noch eingerahmt in meinem Kinderzimmer hing, war gerade dabei, mein bislang schönstes und liebstes Werk zu vernichten. Vor Wut konnte ich nicht klar sehen. Ich war mir auch nicht sicher, was ich genau brüllte, weil Jans Melodie laut in meinen Ohren spielte. »Sie sind ein Dieb und Lügner«, schrie ich, wie Moni mir später schilderte. »Sie interessieren sich nur für ihre Haare und ihre Hemden. Sie betrügen die Mathematik mit Nebensächlichkeiten. Sie haben ihre besten Ideen von einem anderen, den sie totschweigen, als hätte es ihn nie gegeben. Wenn Sie Jan Kuschinski alles verdanken, geben Sie wenigstens seiner Schwester, die Sie ihr Leben lang ignoriert haben, etwas zurück.« Moni stürzte zu mir, legte mir den Arm um die Schultern, zog mich von Johansen weg. »Alles gut«, flüsterte sie in mein Ohr, obwohl alles denkbar schlecht war. Sie hielt mich weiter fest und führte mich hinaus. Ich drehte mich um und sah Daniel Johansen, der bleich und leicht wankend im Raum stand, als hätte ihm Pitt erneut ins Gesicht geschlagen. »Monika«, fragte er leise, »was soll ich jetzt mit deiner Note tun?« »Daniel, du kannst mich mal«, antwortete Moni. Professor Herbst gab mir ein Taschentuch. »Ich weine doch gar nicht«, sagte ich. »Sie täuschen sich«, sagte er. Moni lächelte immer noch. Es war kein verkrampftes, sondern ein freies Lächeln, als hätte sie trotz der verheerenden Niederlage etwas gewonnen. »Fast hätte es geklappt«, sagte sie. »Wer hätte das gedacht? Die alte, dumme Moni hätte fast einen Abschluss in Mathematik gehabt.« »Natürlich hätte es geklappt«, selbst ich sah, wie wütend Professor Herbst bei diesen Worten war. »Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort und vor allem bei der falschen Person. Am Montag kommst du in meine Sprechstunde und wir suchen eine geeignete Fragestellung für den zweiten Versuch.« »Ich weiß nicht«, sagte Moni. »Was soll das bringen?« »Jetzt helfen Sie mir doch mal argumentativ.« Herbst drehte sich zu mir. »Du musst es machen, Moni«, sagte ich. »Ich hätte Lust drauf. Außerdem würde es uns noch etwas gemeinsame Zeit schenken, bevor du ausziehst und deinen eigenen Weg gehst.« »Welchen Weg?«, fragte Moni. »Woher soll ich das wissen?«, sagte ich. »Ihr alten Leute seid unberechenbar.« »Daniel Johansen hat mit einer einstweiligen Verfügung gedroht, wenn ich mich ihm noch mal nähere«, erzählte ich Mr. Brown, als wir uns in einer ruhigen Minute auf einer Parkbank trafen. »Mein Onkel Magnus musste deswegen persönlich bei ihm anrufen. Sie sind jetzt sogar verabredet zum Golfspielen in 3 Monaten.« Mr. Brown pfiff leise vor sich hin. Ich bekam eine Gänsehaut. »Können Sie das wiederholen?« fragte ich. Er nickte und spitzte die Lippen, und ich lauschte der Melodie. »Bin ich der Einzige, der das hört?« fragte ich. »Dass Daniel Johansens ganze Karriere auf Ihren Ideen aufbaut?« Mr. Brown zuckte mit den Schultern. »Ich habe nie mitgezählt, wer was beigetragen hat. Daniel hat damals auch schön gepfiffen. Wir waren für eine kurze Zeit durchaus ein eingestimmtes Duo. Er war ein Spätzünder, aber ich bin früher ausgestiegen.« »Warum sagen alle, dass Sie so schwierig waren?« fragte ich. »Zu mir sind Sie total nett.«
»Na, wahrscheinlich das Alter«, sagte Mr. Brown. »Früher war ich ein bisschen ungeduldig.«
»Ich frage mich immer noch, ob er von Anfang an geplant hat, Moni durchfallen zu lassen«, sagte ich. »Herbst meint, dass Johansen kein Bösewicht ist, nur faul und eitel, dass er einfach im Moment der Prüfung nicht widerstehen konnte, sich vor so einem Publikum zu profilieren, auch wenn er sich damit schadete, denn er hat sich selbst mehr demontiert als Moni.«
»Fragen Sie ihn doch«, schlug Mr. Brown vor.
»Geht nicht«, sagte ich. »Siehe oben, einstweilige Verfügung.« Mr. Brown nickte und pfiff erneut. »Warum habe ich so lange gebraucht, um eins und eins zusammenzuzählen?« fragte ich. »Ich hätte längst die Peanuts lesen sollen, um zu erfahren, wie Charlie mit Nachnamen heißt.«
»Definitiv«, sagte Mr. Brown, »wobei ich inzwischen nur noch die lustigen Taschenbücher lese.«
»Vielleicht sollten Sie Ihren Vater besuchen«, sagte ich. »Er denkt, Sie seien eine blaue Pyramide.«
Mr. Brown lächelte. »Das denkt er nicht wirklich. Es ist eine Metapher.«
Ich erinnerte mich daran, wie aufgeregt Herr Kuczynski Monis Vortrag zur Verteidigung ihrer Arbeit gelauscht hatte, wie er anschließend geweint hatte, wie er zum zweiten Mal gescheitert war, ein Kind vor der Mathematik zu schützen.
»Macht Moni jetzt eigentlich einen zweiten Versuch, das Studium abzuschließen?« fragte Mr. Brown.
Ich kniff die Augen zusammen.
»Sagen Sie es mir.« »Woher soll ich das wissen, Kleiner?«
Mr. Brown war, wenn man genau hinschaute, seiner Schwester ähnlicher, als es am Anfang schien.
»Entweder sie macht es oder sie macht es nicht«, sagte ich.
Wenn ich bewusst schielte und dabei auf der Zeitachse herumrutschte, konnte ich einige Varianten nebeneinander sehen. Moni an der Discounterkasse, Moni vor einer Schulklasse, Moni mit Schürze in einer Küche, in zwei riesigen Töpfen gleichzeitig rührend, Moni vor Zuhörern in einem Hörsaal, Moni in einer Pressekonferenz, Moni in den Flitterwochen, Moni als kleines, dummes Mädchen, das den noch kleineren Bruder umsorgte, weil ich aus Versehen den Richtungsvektor verwechselt hatte und in die Vergangenheit gerutscht war. Dann verhaspelte ich mich komplett und sah mich mit Mr. Brown inmitten einer Schafherde, die wir mit Hilfe zweier zotteliger Hunde über die Straße brachten. Ich blinzelte so lange, bis ich wieder die hölzerne Sitzfläche der Bank unter mir spürte.
»Was mich noch beschäftigt, Mr. Brown«, sagte ich. »Ich weiß, das sind eigentlich unanständige Fragen, aber warum kann ich sie sehen und andere nicht? Bin ich jetzt auch in einer anderen Dimension? Und vor allem, komme ich auch diesmal wieder zurück? Ich möchte nicht, dass meine Leute mich eines Tages suchen und dann so traurig sind wie ihre damals bei Ihnen.«
»Das ist wie Fahrradfahren«, sagte Mr. Brown. »Das verlernt man nicht.« »Wie wirke ich in diesem Moment auf normale, dreidimensionale Menschen?« Mr. Brown zuckte lächelnd mit den Schultern, und ich musste plötzlich lachen. Ich war noch nie in der Lage gewesen, mich mit den Augen anderer Menschen zu sehen. Trotzdem stellte ich mir für einen Augenblick vor, dass Herr Kuczynski genau jetzt an unserer Bank vorbeiging und sich über zwei blaue Pyramiden wunderte, die angeregt miteinander plauderten.
Fabian Busch mit der letzten Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen und übermorgen heißt es dann Endlose Tage am Point Zero, 4 Erzählungen der sudanesischen Autorin Stella Gaetano.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz gilt seit der Nacht eine Waffenruhe. Sie ist zunächst auf 2 Monate ausgelegt und scheint bislang zu halten. Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler zu der Frage, wie es jetzt weitergeht.
Das Wichtigste ist, diese 60 Tage sollen dann münden, so ist zumindest die Vereinbarung, in einen dauerhaften Waffenstillstand. Aber bis dahin muss natürlich viel passieren. Die israelischen Truppen sollen sich zurückziehen aus dem Libanon, wo sie ja Ende September einmarschiert waren. Das wird nicht so schnell gehen, wie manche vielleicht denken. Die israelischen Streitkräfte haben gestern zum Beispiel noch eine Warnung an die Bevölkerung im Libanon ausgesprochen und gesagt, geht bitte noch nicht in ihre Ortschaften zurück, sondern erst, wenn wir tatsächlich Entwarnung geben. Die werden sich da Zeit lassen auf dem Rückmarsch, haben auch 60 Tage dafür Zeit. Gleichzeitig sollen Hisbollah-Kämpfer die Zone nördlich der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon räumen, bis zum Litani-Fluss. Das sind so 25 bis 30 Kilometer. Das ist das Gebiet, was eigentlich laut einer gültigen UN-Resolution aus dem Jahr